Nach einem 2:1 Auswärtssieg gegen Viktoria Köln steht RWE auf dem 2. Tabellenplatz. Wir analysieren das Spiel in all seinen Einzelheiten und schauen nochmal auf den Moment, als ein Rauchtopf auf den Platz geflogen ist und einige Fans den Platzsturm versucht haben. Außerdem richten wir unseren Blick schon mal nach vorne auf das Derby gegen den MSV Duisburg in 2 Wochen. Da ist die Euphorie schon ziemlich groß und wir schauen mal, was es braucht, damit RWE dieses Spiel gewinnen kann.
Von der Hafenstraße, Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo liebe RWE-Fans, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von der Hafenstraße. Mein Name ist Katrin Böcker und mit mir im Studio sind die beiden RWE-Experten Martin Herms und Christian
Hallo.
Brausch.
Hallo.
Ja, also wenn ich heute so auf die Tabelle schaue, dann möchte ich mir meine Kontaktlinsen einmal durchspülen, denn RWE ist auf dem 2. Platz. Es gab einen 2:1-Sieg gestern auswärts bei Viktoria Köln. Ohne Zittern ging das Ganze mal wieder nicht. Martin, du warst vor Ort im Stadion und ich würde sagen, also zumindest an den Fans hat es nicht gelegen, ne? Die habe ich ja wieder sehr laut gehört in meinem Bildschirm.
Ja, auf jeden Fall. Es waren ja wirklich sehr, sehr viele. Da muss ich ja schon mal vorab dazu sagen, habe ich jetzt nicht so mit gerechnet. Ich hatte ja mal einen Artikel, hatte ich ja das Thema aufgegriffen, dass jetzt vermeintlich nur 2000 Karten im Vorverkauf abgesetzt wurden. Aber ja, das waren gestern schon ja locker 3.500 bis 4.000, die da hingefahren sind. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, dann lag ich dann wohl mit meiner Prognose falsch. Wobei auch der Verein sich irgendwie so Gedanken darüber gemacht hat, ne, warum denn nur 2.000 Karten verkauft wurden im Vorfeld. Aber sei es drum, die Euphorie ist jetzt endgültig ausgebrochen. Die haben ordentlich Stimmung gemacht, knapp 4.000 Fans in Köln an einem Sonntagabend. Ist ja schon dann doch eine ordentliche Zahl. Ja, und das Kommen hat sich ja auf jeden Fall gelohnt. Letztlich ein verdienter Erfolg für RWE, natürlich hinten raus wieder Zitterei, klar, ne, die 2-0-Führung, ja. Irgendwie klappt das nicht. Wenn du dann nur in den Verwaltungsmodus schaltest, dann wird's halt schwierig, ne? Dann kannst du immer mal irgendwie ein Gegentor bekommen, in dem Fall nach einem Standard, wobei ich sage, dass Essen eigentlich über weite Teile des Spiels sehr, sehr gut gestanden hat, das Zentrum sehr, sehr gut dicht gemacht hat, wenig gute Chancen zugelassen, der Kölner, mit Ausnahme in der 4. Minute da dieses Katastrophending von Rios Alonso, der dem Kölner Stürmer den Ball direkt in den Lauf legt. Da hat man ein bisschen Glück gehabt, dass man diese Phase überstanden hat, aber ja, danach reichten dann 120 super Sekunden.
Ja, Christian, was sagst du, wie hast du es erlebt?
Ja, ähnlich. Also es war, gefühlt hätte man ja nach dem Anschlusstor die Tore abschrauben können in der 2. Halbzeit. Danach ist nichts mehr passiert. Also es war von RWE dann souverän runtergespielt, wobei ich jetzt auch Viktoria Köln als relativ schwach empfunden habe. Man sieht da, dass die Mannschaft jetzt 4-mal in Folge verloren hat. Und trotz allem war es in den letzten Wochen immer so, dass am Ende noch sonst die große Zitterei losging. Gegen Aue hätte man, wenn Golz nicht gehalten hätte, noch das 3-3 kassieren können. Und in dem Fall hat man es jetzt einfach souverän runtergespielt. Da ist wirklich nichts angebrannt und ich hatte das Gefühl, da hätte Viktoria Köln jetzt auch noch 2 Stunden spielen können, da wäre nichts mehr passiert hinten. Und dementsprechend haben sie das wieder bestätigt, die Essener, was wir in der letzten Woche schon gesagt haben. Gegen alles ab ab Platz 8 sind sie relativ souverän und die individuelle Qualität reicht aus, um diese Spiele auch jetzt in Serie für sich zu entscheiden.
Wir gehen ein bisschen tiefer in die Analyse.
Szene des Spiels.
Martin, welche Szene hast du mitgebracht?
Ja, im Prinzip sind es 2 Szenen, also dieser Doppelschlag, schwierig sich jetzt da ein Tor rauszupicken. Ich finde, in beiden Szenen haben sie es hervorragend gemacht bei dem 1:0. Ähnlich wie in der letzten Woche gegen Erzgebirge Aue nach einem Ballgewinn, da war das Gegenpressing extrem gut, der Essener. Koska, Rios Alonso erobern den Ball, Müsel leitet sofort weiter auf Mitsuta und der spielt wirklich einen perfekten Pass in den Lauf auf Abiyama. Ja, und der macht ihn halt einfach rein. Ne? Habe ich in der letzten Woche schon gesagt. Das unterscheidet ihn so ein bisschen von Ramin Safi. Der Abiyama ist vorm Tor wirklich gut, macht er ordentlich, bis auf die Szene kurz vor der Halbzeit, als er es ähnlich machen wollte. Er hat nämlich direkt über den Torwart geschossen, unter die Latte, ein Statement. Ja, und 120 Sekunden später ein überragender Flugball von Torben Müsel auf Abiyama und der mit einer perfekt getimten Flanke auf den ebenfalls starken Brumme. Das waren 2 hervorragende Angriffe, die Rot-Weiß Essen an diesem Abend zum Sieg gereicht haben.
Abiyama, den haben wir ja letzte Woche hier schon gelobt, ne? Wirklich ein Transfer, der absolut gelungen ist.
Ich hätte es nicht gedacht, ehrlicherweise. Ne? Aber man muss sich immer davon lösen, dann irgendwie auf die reinen Statistiken zu staunen bei solchen Transfers. Ich meine, man muss dazu sagen, 1. FC Kaiserslautern ist ein ambitionierter Zweitligist, das ist nochmal eine andere Nummer, das ist eine ganz andere Konkurrenzsituation als jetzt in der dritten Liga. In der letzten Saison in der Rückrunde hat er ja bei 1860 München auch sehr ordentlich performt. Also der Junge kann schon was und
aber auch nicht
diese
Scorerpunkte, ne? Also er hat nicht diese Punkte gesammelt wie jetzt.
Ein paar natürlich nicht jetzt. Jetzt hat er wirklich einen Lauf. Da ging ja schon los mit 2 Toren in Aachen. So, ja. Und ja, spielentscheidend. Er hat jetzt 4 Tore und 3 Assists, 7 Scorer jetzt in wenigen Einsätzen. Hat ja noch nicht mal alle Spiele von Anfang an gemacht, sondern zumeist auch als Joker. Und dieser Transfer hat sich wirklich gelohnt. Das ist ein Unterschiedsspieler, auch wenn ich sagen muss, in der zweiten Halbzeit hat er seine Teamkollegen so ein bisschen verrückt gemacht, weil er einige Konter sehr auf fahrlässige Art und Weise schludrig zu Ende gebracht hat. Und aber das ist schon ein richtig guter Mann. Tempo, Geschwindigkeit, 1 gegen 1 und so auch guter Typ. Der strahlt immer, der ist beliebt bei der Mannschaft. Mhm. Also der Transfer hat sich wirklich gelohnt. Also
eine gewisse Skepsis war ja auch angebracht. Ne? Er hat in der zweiten Liga nicht gespielt oder lange nicht gespielt. Und diese Gerüchte um einen Essenwechsel gab es ja schon viel früher. Dann hat sich das zerschlagen, dann hat man sich auf andere Spieler fokussiert und am Ende die Lösung, die man vor Wochen schon mal thematisiert hatte, dann doch rausgeholt. Und das wirkt ja alles nicht so, als wenn genau das geklappt hätte, was man sich vorgenommen hatte. Und das dann jetzt, dass er so einschlägt, dann auch auf den letzten Drücker, war ja so eine Nummer, die so kurz vor Transferschluss erst dann klar gemacht wurde. Hat mich jetzt auch überrascht, dass er wirklich so durchstartet.
Das liegt ja immer am Spieler, ne? Also wie nimmst du das an? Wenn du ausgeliehen wirst von der zweiten in die dritte Liga, spielst du auf dem Betzenberg vor so einem Riesenstein, ist dann nochmal eine Nummer größer als Rot-Weiß Essen, muss man einfach sagen. So, und der nimmt's voll an, der hat Spaß. Trainer Uwe Koschnert hat mir das mal im Gespräch erzählt, der hängt sich hier voll rein, der gibt Gas, der trainiert ohne Ende. Mhm. So, und dann gibt's natürlich da andere Beispiele, Mause, Schmidt, das hat nicht funktioniert, aus der zweiten in die dritte Liga. So, aber der Junge, der nutzt diese Chance und ja, wer weiß, wie es da weitergeht mit ihm.
Ja. Christian, welche Szene möchtest du besprechen?
Ja, die von Martin vorhin schon angesprochene, wo Rios Alonso patzt und nach wenigen Minuten die Viktoria 1-0 in Führung gehen muss. Das ist dann so eine Mischung aus, das Glück musst du haben, das hast du gegen Aue auch ein bisschen gehabt, aber eben auch die Qualität muss man haben. Essen macht's in 2 Szenen später super. Balleroberung, schnelles Umschaltspiel, perfekter Abschluss und Zank war es, glaube ich, schießt den Ball halt in den Himmel. Und Golz hat noch gesagt, er hatte eh schon das Gefühl, dass da nichts passiert. Kann man am Spiel natürlich dann auch sagen, wenn man gewonnen hat. Aber das sind so diese Unterschiede, ne? Das ist dann so, ja, diese Mischung aus Qualität, das bisschen Glück, was du brauchst. Und selber bist du jetzt bei über 60 Toren, hast die 60-Tore-Marke geknackt. Da sind einfach auch Qualitätsunterschiede, die man dann in diesen Szenen einfach sieht.
Mhm. Ja, du hast es angesprochen mit Golz, was er gesagt hat. Wir haben ja nach dem Spiel mit ihm gesprochen und er sagte, ja gut, mir war eigentlich klar, der geht nicht rein. So, ne? Das ist, glaube ich, so dieses Selbstverständnis, das du hast, wenn du 3 Spiele in Folge gewonnen hast. Auch Michael Schulz hat das gesagt, dachte immer, bei uns ist nie Panik ausgebrochen in der zweiten Halbzeit, auch wenn es vielleicht so von außen so ein bisschen wackelig aussah nach dem Anschlusstor. Aber wir sind ruhig geblieben, hat er gesagt. Und letztlich hat man ja auch nicht mehr viel zugelassen. Ne? Und das ist dieses Selbstverständnis, das du hast, wenn du mal eine Siegesserie hinlegst. Und das hatte ja Rot-Weiß Essen im Laufe der Hinrunde einfach noch nicht.
Ich habe ja letzte Woche gesagt, du musst jetzt quasi den Aufstieg im Sturm erobern, so mit alles nach vorne. Denn die Mannschaft ist so ausgerichtet, dass das Offensivspiel besser liegt. Aber das war jetzt nochmal ein komplett anderer Ansatz. Ne? Also es war nach vorne wirklich wenig dann nach den beiden eigenen Treffern. Mhm. Bis auf diese Abiyama-Chance nochmal und ein paar halbe Abschlüsse in der zweiten Halbzeit. Aber dafür haben sie es diesmal wirklich souverän gemacht und das Ergebnis locker runtergespielt.
Ja, wobei das schon ein Problem ist, finde ich so. Dieses Verwalten von Führungen, frühe 2-0-Führung. Nach der Halbzeit musst du trotzdem noch mal 15, 20 Minuten, finde ich, wenigstens mal mit nach vorne machen. Ne? Weil es reicht nicht nur zu verwalten. Ich meine, kann immer mal einer durchrutschen. Ne? Dann stehst du da, obwohl du eigentlich die bessere Mannschaft bist, wenn du dein Offensivpotenzial mal richtig ausnutzt. Ne? Und gegen bessere Gegner geht das vielleicht nicht immer gut, ne? Deswegen, also da müssen sie schon auf jeden Fall mal gucken, dass sie nicht nur in diesen Verwaltungsmodus zurückschalten, sondern dann auch wirklich diese ganze Offensivpower, die sie haben, diese offensive Dreierreihe mit Brumme, mit Suta und rechts Abiyam hat mir richtig gut gefallen. Also da steckt schon eine Menge Qualität drin.
Könnte die 1A-Lösung sein jetzt für die kommenden Wochen. Ich hätte auch erst gedacht, dass Safi wieder spielt. Du hast ja schon unter der Woche so ein bisschen prognostiziert, Abiyama könnte nach rechts rutschen. Aber für mich ist das derzeit tatsächlich auch die sinnvollste Lösung. Abiyama ist in Form, mit Suta sowieso unantastbar. Und Brumme auf der offensiven Position könnte das Erfolgsrezept sein für die letzten Wochen.
Doppel-B, ja. Wie wir gesagt haben, mit Bübari und Brumme. Ist wirklich eine Top-Lösung. Ja. Der Trainer hatte mir mal verraten, dass es sicherlich auch ein Gedanke war, wer ersetzt eigentlich die beiden, falls einer ausfällt im Spiel? Ne? Du hast ja beide gestandenen Linksverteidiger auf dem Feld und das ist vielleicht so ein bisschen so die Gefahr an der Geschichte. Aber weil Brumme ja meistens immer so nach 70, 80 Minuten die Luft ausgeht und wen bringst du dann, ne? wenn sich dann nochmal Bubari möglicherweise in der Schlussphase verletzt und nicht mehr kann? Klar, man hat immer noch Nils Kaiser als Allrounder, den du reinwerfen kannst, aber Fakt ist, wenn die beiden ja mindestens 80 Minuten spielen, dann ist das schon eine sehr, sehr gute Lösung.
Mhm. Oder sagen, zur Not kannst du auch die Dreierkette umstellen und so. Also es gibt immer so Lösungen, weil wie oft wird es vorkommen, dass das irgendwie zwei dann kurzfristig ausfallen. Der eine platt ist, der andere nicht mehr kann oder verletzt ist. Deshalb, ich würde auch auf diese Lösung setzen jetzt in den nächsten Spielen.
Ausgefallen ist gestern Marek Janssen. Er hatte muskuläre Probleme am Hüftbeuger. Das ist natürlich nicht so schön für RWE. Er mit seinen 13 Saisontoren. Da gab es bei Magenta vorm Spiel nochmal so eine Statistik, wo sie sagten, er würde im Schnitt alle 72 Minuten ein Tor schießen. Das ist natürlich echt Wahnsinn. Aber es musste dann eben eine andere Lösung her und die hieß Jakacuba Potocznik. Was sagt ihr, wie hat der seine Sache gemacht als Ersatz?
Ich finde ordentlich. Ich weiß, dass er, hat mal so in Foren reingeschaut, dass er von einigen Fans kritisiert wurde, wäre ja gar nichts gewesen und so. Aber ich meine, man muss mal immer so die Kirche im Dorf lassen. Was willst du von dem Jungen erwarten? Der war monatelang verletzt. Der hat jetzt zuletzt in Ingolstadt Anfang November sein letztes Spiel von Anfang an gemacht. Das ist natürlich dann überragend. Danach hat er sich diese schwere Muskelverletzung zugezogen. Aber er hat immerhin 96 Minuten durchgespielt. Er war gegen den Ball sehr, sehr aktiv. Sein Anlaufverhalten ist wirklich gut. So, er ist ein anderer Stürmer als Janssen. Jetzt nicht dieser wuchtige Boxstürmer, wobei er das auch kann. Aber er ist natürlich sehr, sehr kombinationsstark, macht nicht nur alles mit dem ersten, zweiten Kontakt. Ist ihm nicht viel gelungen, muss ich sagen. Kurz vor dem 1-0 hat er eine gute Chance gehabt, wo er den Ball nicht richtig trifft. Weiß nicht, war der Fuß nicht richtig eingestellt. Auf jeden Fall kann er schon das 1-0 machen. Aber ich denke, er kann noch ein Faktor werden. Weil wir sehen es ja auch bei Marek Janssen, er hat immer wieder mal so seine Wehwehchen, ne? Das ist nicht das erste Mal, dass er verletzungsbedingt irgendwie ausfällt. Und ja, dann ist es wichtig, dass du noch so jemanden in der Hinterhand hast, der so ein Potenzial besitzt. Und ich denke mal, wenn er dann noch ein, zwei Spiele macht, dann wird er das auch zeigen.
Das war ein großer Faktor, dass er wirklich diese 96 Minuten gespielt hat. Ne? Das wird ihm so viel gegeben haben. Und im Endeffekt war es kein Spiel für einen Neuner dann. Wenn du nach 7 Minuten 2-0 führst und dann wirklich in diesen Verwaltungsmodus bis zum Ende des Spiels quasi schaltest, dann ist es natürlich ein Spiel, wo du durch Anlaufen überzeugen kannst. Aber ansonsten wirst du nicht auf den Zähne gesetzt. Und dementsprechend war er jetzt gestern kein Faktor. Ich habe ihn auch jetzt nicht so oft gesehen. Und das Wichtigste ist einfach, dass er so lange durchgehalten hat und gezeigt hat, dass er da ist, wenn nur der Mann ist in den letzten Wochen.
Mhm. Ihr habt gerade schon angesprochen, Rios Alonso hatte gestern eher einen schwächeren Tag. Allerdings einen sehr starken Tag hatte Michael Schulz. Martin, habe ich gelesen in deinem Artikel auf watz.de, er hat dir sehr gut gefallen.
Ja, finde ich auch. Also Michael Schulz, muss man mal ein bisschen zurückblicken, vor ein paar Wochen nach diesem Interview im Anschluss an das Osnabrück-Spiel, war ja so ein bisschen der Boomer, ne, bei den RWE-Fans, weil wir haben ja darüber gesprochen, über diesen Bayern-Vergleich, den er da gemacht hat. Also sinngemäß hat er ja gesagt, wenn die Leute vernünftigen oder perfekten Fußball sehen wollen, dann sollen zum FC Bayern gehen.
Ja.
Und er ist ja nicht so schnell wie Upamecano.
Ja.
War vielleicht ein bisschen unglücklich formuliert, aber Fakt ist, das ist jemand, der hat das Herz am rechten Fleck. So, ne? Der steht immer im Wind, der stellt sich nach Niederlagen, er redet Klartext. Und ich finde, er hat sich wirklich stabilisiert defensiv. Also er lässt kaum was zu, der Turm in der Schlacht, in der Luft, am Boden sowieso. Klar, wenn es mal schnell geht, dann ist es schwierig. Er ist einfach nicht der Schnellste, das ist so. Aber das muss er dann mit gutem Stellungsspiel wieder wettmachen. Aber auch mit Ball. Wir erinnern uns an das 1-0 gegen Mannheim, diesen geilen Flugball auf Janssen, den er gespielt hat. Gestern hat er ein ähnliches Ding gespielt auf Abiyama, diese Riesenchance, die zum 3-0 hätte führen können. Also er macht das schon richtig. Und das ist halt eine Persönlichkeit, die du jetzt in so einer entscheidenden, wichtigen Phase im Aufstiegskampf einfach benötigst. Und er tut der Mannschaft gut.
Abgerundet dadurch, dass er auch ein absoluter Anführer ist, wenn er mal nicht spielt. Also er hat komplett den Mund gehalten, als er als Kapitän lange Zeit nicht in der ersten Elf war und man hat keinen Murren oder so von ihm gehört. Hat einfach dann wahrscheinlich im Training wieder überzeugt und jetzt ist er wieder da, wo er hingehört, als Kapitän auf dem Platz.
Und auch jemand, der immer viel mit den Fans kommuniziert, ne, der sich der Kritik auch stellt, ganz offen ist. Ja,
ja, wenn was ist, so eine Niederlage in Osnabrück, dann ist er der Erste, der am Zaun steht. Ne? Und das spricht einfach für einen starken Kapitän. Auch in der Mannschaft ist er sehr anerkannt. Er kann auch mal dazwischen hauen. Ich habe selbst erlebt, als er mal vor 2 Wochen Michael Koska einmal durch den Kakao gezogen hat beim Training. So, das sind eben Sachen, die gehören mal dazu. Ja. So. Und Michael Schulz macht das. Ich weiß, er ist von einigen kritisch gesehen worden. Natürlich gibt es bessere Innenverteidiger vom rein sportlichen her, schnellere Leute, die mit dem Ball vielleicht besser sind, aber ja, er macht da vieles mit seiner Persönlichkeit und ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, als es darum geht, macht man jetzt mit ihm weiter oder nicht, sein Vertrag läuft ja aus im kommenden Sommer. Ja. Allein schon so als Persönlichkeit würde ich schon auf jeden Fall ernsthaft darüber nachdenken, ihm nochmal ein Vertragsangebot zu machen.
Über die Fans müssen wir auch noch mal reden. Da gab es nämlich einen ganz bemerkenswerten Moment. Es ist ein, wie heißt es, Rauchtopf.
Oh, ja.
Rauchtopf ist auf den Platz geflogen und der war nicht rot, sondern dunkelblau.
Der war dunkelblau, genau.
Was heißt so. Das denn?
Das heißt, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die Fans von Rot-Weiß Essen waren. Ich hatte irgendwie gehört bei Magenta, ich weiß nicht, du hast Magenta geschaut, Christian, der Kommentator soll wohl gesagt haben, ja, hat man sich dann jetzt an die Stadt angepasst. Genau. Ich glaube,
das wusste im Vorfeld keiner, dass die mit den Trikots spielen müssen. Also das wäre dann eine sehr spontane Aktion gewesen.
Ja, Farbschirm kam auch
Plan B, hin. Genau, ich wollte sagen, Plan B hatten die Essener jetzt dann nicht im Petto, sondern
also ich habe rumgefragt, rumtelefoniert. Ich meine, der Verdacht liegt natürlich nahe. Wer ist der nächste Gegner, ne? Nach der Länderspielpause? Der MSV Duisburg, blaue Farbe. Da liegt schon der Verdacht nahe, dass es Duisburger waren. Was ich so gehört habe aus Fankreisen, waren es wohl auch Duisburger. Ja, die haben das irgendwie ganz, ganz kreativ gemacht. Also die haben so einen Rauchtopf da versteckt vor dem Gästeblock und haben den per Fernzünder wohl gezündet. Also habe ich so ehrlich gesagt auch noch nicht erlebt.
Sehr versiert.
Ja, gut, okay. Ne? Hat natürlich dann dafür gesorgt, dass einige RWE-Fans ausgetickt sind, drohte ja kurz zu eskalieren, die Situation, denn auf der Tribüne rechts im Gästebereich, da war wohl ein Tor offen und dann sind einige Essener Fans wohl durchgebrochen, aber es war in dem Fall wirklich sehr, sehr gut, dass da die Essener Ersatzspieler standen, die haben sich da sofort in den Weg gestellt, allen voran Tobias Kraulich, ich meine, an dem gehst du auch nicht so einfach vorbei, ne? Mit seiner körperlichen Erscheinung. Und die haben die dann wieder zurückgedrängt. Also da muss man auch wieder sagen. Ich meine, klar, man kann und soll das kritisieren, was die Duisburger da gemacht haben oder wohl gemacht haben, weil wir es ja noch nicht hundertprozentig wissen. Aber trotzdem darfst du dann da nicht so reagieren. Das ist ja mal so eine Sache, ne? Einige Fan-Chaoten dann da so durchdrehen, schaden dann letztlich dann ihre eigene Mannschaft. Wer weiß, was passiert wäre, wenn die dann auf den Platz gelaufen wären, rüber und keine Ahnung, erwischen dann auch irgendwie einen Kölner oder so, dann wird so ein Spiel vielleicht abgebrochen. Ich meine, Geldstrafe wird es wahrscheinlich sowieso geben. Also, ja, da kannst du nur an die Leute appellieren. Bitte haltet euch bei solchen Sachen einfach mal zurück und nehmt das einfach sportlich, beziehungsweise sportlich dann in 12 Tagen im Derby die Antwort geben.
Ich wollte gerade sagen, wer die Fans hier kennt, der weiß, sowas lässt man ja selten auf sich beruhen. Da kannst du dir schon wieder vorstellen, was die jetzt im Vorfeld planen oder im Stadion planen, was da dann wieder alles hochkocht. Dementsprechend wird das Sicherheitsaufgebot vielleicht nochmal ein bisschen aufgestockt werden. Komplett unnötig, aber gehört leider dazu.
Es gab ja damals diesen unrühmlichen Flyer der RWE-Ultras, ne? Kennen wir alle, keine Weiber in den ersten Reihen. Und das hatten ja damals ein paar Duisburger zum Anlass genommen, sich so als Essener Bündnis auszugeben. Mhm. Und die haben es ja hinterher dann zugegeben und haben die Essener aufs Korn genommen und gesagt, ja, das waren wir, es waren keine Essener. Also war jetzt die zweite Aktion und wie Christian schon sagte, ich vermute mal, da wird wieder irgendwas kommen, wollen wir natürlich hoffen, dass es ähnlich kreativ ist, keinem schadet. Ja. Dann kann man damit, glaube ich, leben. Ich meine, blauer Rauch, der verzieht sehr schnell. Das geht auch noch, wie ich finde, ne? Ja. Aber alles andere sollten wir natürlich dann nicht sehen bei so einem Derby.
Ja, und dann sind sie gestern in den Wald geflüchtet und dann auch noch Essener Fans hinterher, die Polizei hinterher. Also
total wilde Szenen, genau. Also die Polizei, das war auch die Info, die wir von Viktoria Köln hatten. Die Polizei hat die Leute dann gesucht, die vermeintlichen Duisburger, die dann abgehauen sind und Essener hinterher. Und total wilde Szenen, irgendwie dann schon doch ein großer Kindergarten, muss man sagen. Ne?
Das kann man sich echt nicht ausdenken.
Ja, am Platz war ruhig ab der zweiten Halbzeit und dafür ging es dann dahin in ein paar Bereichen rund. Braucht keiner, aber wird man nie verhindern.
Ja, war ein bisschen Action auf jeden Fall. War was los.
Ja, aber man muss sagen, Tobias Kraulich hat irgendwie wirklich so ganz ruhig mit den Fans geredet und
Die sind weitergelaufen. Ne? Das ist, ich glaube, ohne Tobias Kraulich wären die dann wahrscheinlich dann durchgelaufen, weil wie ich hörte, sollen diese, ich sage immer jetzt vermeintliche Duisburger, weil wir es noch nicht zu 100% wissen, jetzt stand 11 Uhr am Montagmorgen, aber die sollen sich wohl auf der Haupttribüne aufgehalten haben, genau gegenüber. Und deswegen wollten die natürlich dann mal hin und Hallo sagen. Ja. Und Tobias Kraulich und andere haben sich dann da vorgestellt. Also Hut ab auf jeden Fall vor der Aktion.
Ja, okay. Jetzt haben wir schon so viel über Duisburg geredet. Da machen wir doch direkt weiter.
Top-Thema der Woche.
Das große Derby steht an am Ostersamstag. Jetzt erstmal Länderspielpause. Ist ein bisschen Zeit, sich zu regenerieren. Und dann dann geht's aber richtig ab, würde ich glauben, an der Hafenstraße. Also die wird brennen, hoffentlich nicht im wortwörtlichen Sinne. Vielleicht auch, man weiß nicht.
Hat Michael Schulz auch gesagt, muss brennen.
Ja, das Spiel war ja innerhalb von 2 Stunden, glaube ich, ausverkauft. Also der Run auf die Tickets war riesig. Beide oben dabei in der Tabelle. Was glaubt ihr? Können die Essener das schaffen?
Also ich habe gestern beide Spiele gesehen, erst Duisburg und dann Essen. Und man hat schon gesehen, abends bei RWE trat eine Mannschaft auf, die zuletzt 3 Spiele gewonnen hat. Die haben dieses Selbstverständnis mitgebracht, um das Spiel dann sicher über die Bühne zu bringen. Vorher beim MSV hat man gesehen, hat eine Mannschaft vorher 5-1 in Rostock auf den Deckel bekommen. Und die haben wirklich erstmal mit sich zu kämpfen gehabt, erstmal wieder versucht, eine grundsolide Defensive darzustellen und haben dann eben in der 90. Minute diesen Siegtreffer erzielt, der natürlich auch wieder sehr viel freisetzen kann. Ich gehe davon aus, dass RWE der Favorit ist. Also für mich ist RWE der Favorit. Zumal, wenn man die letzten Auswärtsspiele vom MSV sich angeschaut hat. Es gab ein 1-6 in Wien, es gab ein 1-5 in Rostock, es gab die Niederlage in Ulm. Das war alles nicht überzeugend und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Duisburger jetzt in diesem Derby auftreten werden. Ich könnte mir vorstellen, sie werden erstmal versuchen, auch da sehr kompakt zu stehen. Und vor allen Dingen wird es auch darauf ankommen, ob Rasim Bulic wieder mit dabei ist beim MSV. Der ist halt wirklich so der Ankerpunkt auf der 6, der ist lange ausgefallen ist und hat im Magenta-Sport-Interview da auch nochmal so die Ambitionen klar gemacht, dass er gegen RWE auf dem Platz stehen
will. Also der wird nochmal wahrscheinlich testen jetzt im Niederrhein-Pokal gegen
Bochum? Nee, vielleicht sogar noch nicht. Also Dietmar Hirsch meinte, dass er vielleicht noch zu früh kommt. Er hat sich selber so bei 95% gesehen und meinte, dass er dann pünktlich gegen Essen bei 100 ist und dann dementsprechend auch auf dem Platz stehen wird. Und er war halt in allen Spielen dabei und war wirklich so ein Fixpunkt. Und der kam im Sommer aus der 2. Liga von Jahn Regensburg. Und es ist dann wirklich schon so der Unterschiedsspieler, der auch dann die Defensive ein bisschen zusammenhalten kann. Und das macht dann schon was mit so einer Mannschaft, auch wenn der wieder dabei ist. Und hat man jetzt auch in den letzten Wochen beim MSV gesehen, wenn der nicht dabei war, dass das halt alles nicht so stabil war, wie man das kannte. Und er hat auch ganz klar gesagt, also wir waren jetzt 29 Spiele da ganz oben, wir wollen aufsteigen. Ne? Wir sind jetzt die Jäger und jetzt kommen wir aus der Rolle mal da und machen den anderen Feuer, so ein bisschen übersetzt gesagt. Und da bin ich sehr gespannt, wie die Mannschaft sich jetzt nach diesem Last-Minute-Erfolg gegen 1860 mit Bulic wieder dann in Essen verkauft. Hinspiel war sehr, sehr ausgeglichen. Da war am Ende auch Duisburg eigentlich näher am Sieg.
Wir haben eine gute Druckphase gehabt.
Genau. Ende, ne? Ja. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Aber wenn sie sich jetzt nicht total berappeln auswärts und eine klar bessere Leistung zeigen, dann ist Essen für mich nach der letzten Serie schon der Favorit.
Ja, ist schon ein gefährlicher Gegner. Also das ist eine Mannschaft, die sehr über Emotionen kommt, über Kampfkraft und ja, dann ist natürlich ein Derby ein perfektes Spiel für diese Truppe. Die werden natürlich auch unterstützt werden, voller Gästeblock, ist klar. Sehr, sehr, wie gesagt, ein sehr, sehr gefährlicher Gegner. Essen sicherlich leicht favorisiert aufgrund des Heimvorteils, aber das ist wirklich ein 50-50-Spiel. Da ist alles egal, was vorher passiert ist. Hinspiel, hast du gesagt, war ausgeglichen. Die können schon eine ordentliche Wucht entwickeln. Ist natürlich die Frage, ob man vielleicht die Duisburger Schwächen hinten, ne, auch Tempodefizit, ob man die irgendwie ausnutzen kann mit der schnellen offensiven Dreierreihe der Essener möglicherweise. Die werden das jetzt auch gesehen haben. Also, wir haben ja zuletzt ordentlich auf die Mütze bekommen auswärts, ne? 5 in Rostock, 6 in Wiesbaden. Da muss man sicherlich ansetzen, die Stärken in der Offensive ausspielen, mutig nach vorne spielen.
Also sie spielen beide ähnlich, ne? Also auch RWE spielt ja diesen Fußball, diese Umschaltmomente, MSV macht es ähnlich. Susek ist dann auch wieder dabei, der war jetzt gesperrt gegen 60, dann mit Simala, mit Conor Noss. Man hat ja wirklich richtig gute Leute, die dieses Umschaltspiel beherrschen. Lobinger vorne drin, der auch immer so ein Faktor sein kann. Essen das Gleiche, also da kommt auf die Abwehrreihen einiges zu. Ali Hahn könnte dann wieder dabei sein, der ist jetzt ausgefallen zuletzt. Bei Essen wird Alonso fehlen. Auch selten der Fall, dass er gelb gesperrt aussetzen muss. Also es wird schon einiges auf die Abwehrreihen zukommen und beide waren nicht so sattelfest in letzter Zeit. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es nicht 0-0 ausgeht.
Ja, ich würde viel Geld draufsetzen, dass es kein torloses Remis wird. Also beide haben ihre Stärken nach vorne. Du hast gerade angesprochen, Rios Alonso fällt aus. Ich bin da mal sehr gespannt, wer dann diese Position einnehmen wird. Wir hatten in der letzten Woche darüber berichtet, dass Tobias Kraulich nach unseren Informationen in der Rangliste auf Platz 4 zurückgefallen ist, sogar hinter Ben Hünning. Das wird man jetzt sehen, ob er dann spielen wird. Ich meine, es sind dann noch 2 Trainingswochen bis zu diesem Spiel, da kann sich noch einiges ändern. Rot-Weiß Essen hat am Freitag noch ein Testspiel beim VfL Bochum. So, da wird man sicherlich auch ein paar Erkenntnisse sammeln, aber ja, ich würde eigentlich schon zu Tobias Kraulich tendieren. Auch alleine wegen des Faktors Erfahrung. Ne? Ja. Also da steht sehr, sehr viel auf diesem Spiel, sehr, sehr viel Hektik. Hünning mit 21 hat das bisher sehr ordentlich gemacht in seinen beiden Startelf-Einsätzen. Aber da würde ich schon einen Tobias Kraulich spielen lassen. Aber man weiß es ja nicht, wie Uwe Koschner das sieht. Ne?
Mhm. Oskar fällt auch raus, dafür wird Hofmann wahrscheinlich bis dahin auch wieder
fit
sein.
Wenn er wieder fit ist, ja.
Jansen sollte bis dahin wieder fit sein. Also
ich habe gestern gefragt, also bei Jansen kann man, glaube ich, mit großer Sicherheit sagen, dass er spielen kann. Ja. Hofmann, naja, war noch nicht ganz so klar. Ne? Okay. Also ich hatte den Trainingsunfall gesehen, er ist da sehr unglücklich auf den Knöchel gefallen, er ist sehr dick geworden, hat ein ordentliches Hämatom. Mhm.
Das wäre dann wieder so eine...
Das wäre
so
fatal.
Wäre Nils Kaiser wahrscheinlich schon der Nächste, der dann ran müsste.
Ja, hat natürlich jetzt nicht wirklich viel gespielt. Nils Kaiser immer nur ein paar Kurzeinsätze, ist wirklich eine Allzweckwaffe, ein sehr, sehr wertvoller Spieler für die Mannschaft als Typ. Aber immer so ein Startelf-Einsatz, der erste in der Saison, gleich gegen MSV Duisburg.
Ja.
Naja, muss mal gucken, ob er da den Druck standhält. Ne?
Ich glaube nicht, dass er auf Dreierkette zurückgehen wird, sondern dieses System muss er jetzt eigentlich beibehalten, indem es so läuft. Also bleibt nicht so viel an Alternativen.
Sehr, sehr viel kühlen, heilen.
Ja.
Und hoffen, dass der Knöchel in Ordnung ist und belastbar ist vor diesem Spiel.
Stellen wir bei Hofmann aber auch so vor, dass wenn es wirklich so eine 50-50-Entscheidung ist, dass er zur Not eine Voltaren oder irgendwas einschmeißt und auf die Zähne beißt. Also vom Typ her glaube ich, dass er alles versuchen wird und zur Not die Zähne zusammenbeißen wird.
Ja, aber ich glaube schon, dass das Rot-Weiß Essen dieses Spiel erfolgreich gestalten wird, weil es spricht momentan einfach sehr, sehr viel für diese Mannschaft. Uwe Koschnert hat die richtigen Mittel gefunden, auch was so die Positionierung angeht, was die Aufstellung angeht. Über links haben wir drüber gesprochen, über Rie Brumme. Ich finde auch im Zentrum die Lösung mit Jasula und Müsel sehr, sehr gut. Müsel war in der ersten Halbzeit, wie ich finde, überragend, war in den ersten beiden Toren direkt beteiligt. Das passt sehr gut. Vorne, wenn er zurückkommt, hat man einen sehr, sehr heißen Marek Jansen, der in Topform ist. Also es spricht schon einiges momentan für Rot-Weiß.
Okay, wir halten fest, ihr seid optimistisch.
Auf jeden Fall. Es gibt viele Gründe dafür. Ne? Auch wenn Duisburg vielleicht in Rostock zuletzt beim 1-5 unter Wert verkauft wurde, weil sie hatten selber viele, viele Chancen, auch um mehr Tore zu erzielen. Aber haben es dann nicht gemacht und sind dann wirklich untergegangen. Und das wäre vielleicht auch so für RWE ein Mittel, dass man sagt, so, wenn man hier früh mal ein Tor schießt und mal gucken, wie die dann reagieren, wenn sie auswärts auf einmal wieder zurückliegen und wieder das Köpfchen anfängt. Denn generell ist das ein sehr interessanter Spieltag, weil du hast dieses Topspiel RWE gegen MSV und dann hast du die anderen Top-Teams spielen alle gegen Mannschaften von unten. Ich glaube, Fernus nach Ulm, Cottbus nach Havelse, Osnabrück hat Schweinfurt und Rostock hat Viktoria Köln zu Hause. Und dementsprechend ist dann relativ sicher, dass da viele, viele Punkte werden, auch dreifach. Das heißt, du hast auch einen Druck, ein Gewissen, dass du selber liefern musst, weil so eng zusammen mit einem Niederlage im Unentschieden bist du mal schnell von 2 auf 4 oder so zurück. Da darf sich eigentlich keiner mehr großartig was leisten.
Ja, gestern drohte ja sogar Platz 6, ne? Also wenn du das Spiel nicht gewonnen hast.
Von 6
ein Punkt nur, überleg mal, du spielst unentschieden in Köln und dann bist du auf einmal Sechster. Ja. Jetzt bist du Zweiter durch den Sieg. Das ist schon alleine psychologisch schon ein Riesenunterschied. Ja, und da sieht man einfach, wie hart umkämpft das alles ist. 8 Spiele noch. Natürlich ist Duisburg möglicherweise ein Schlüsselspiel, alleine schon aufgrund der Power, die so ein Sieg dann freisetzen könnte,
dann
welche Euphorie. Aber dann kommt direkt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Schweinespiel in Schweinfurt. Drei Tage später natürlich der krasse Gegensatz so von Derby Glamour hin zu Schweinfurt. Ein vermeintlicher Absteiger, auch wenn sie jetzt zuletzt 2 Spiele auch gewonnen haben, in den letzten 3 werden sie wahrscheinlich runtergehen. Aber trotzdem musst du da dann erstmal spielen, dann ne, 3 Tage nach so einem Derby. Also man sieht's ja, ne, Rot-Weiß gewinnt ja jetzt kein Spiel souverän, 3-4-0. Das sind alles hart umkämpfte Partien und davon hat man jetzt noch 8. Und ich wage mal zu prognostizieren, 5 musst du schon Minimum gewinnen.
Dann hat, du hast Cottbus, Verl, MSV dabei. Also Rostock hat eigentlich das leichteste Programm auf dem Papier, haben nur noch einen von den Top 7 oben, die sie bespielen müssen. Osnabrück, wie gesagt, ist für mich eigentlich durch. Jetzt auch, wenn sie Schweinfurt das Heimspiel.
Noch ein schweres Programm, muss man dazu sagen. Die haben
6 Punkte plus Torverhältnis, das ist natürlich schon eine Hausnummer, weil auch noch viele oben gegeneinander spielen und sich die Punkte direkt wegnehmen. Also schwer vorstellbar, dass irgendeiner Osnabrück noch abfängt. Dann hast du noch einen direkten Aufstiegsplatz und dann Relegationsplatz, wo auch ein ordentliches Kaliber warten könnte. Ne? Münster, Magdeburg.
Ja.
Könnten knackige Duelle auf dich warten.
Ja.
Aber ist ja so ein bisschen, erstmal den ersten Schritt.
Genau. Das Derby gegen Duisburg wird hier in 2 Wochen besprochen im Talk. Dann ist die Kira wieder da. Nächste Woche schaltet ihr aber bitte auch ein. Da haben wir einen ganz besonderen Gast. Da wird nämlich Oberbürgermeister Thomas Kufen, Essens Oberbürgermeister, hier im Talk sein. Da freuen wir uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin gebt uns gerne ein Like, bewertet uns gerne bei YouTube auf eurer liebsten Podcast-Plattform und habt eine schöne Woche. Bis nächsten Montag. Macht's gut. Ciao aus Essen.
Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.